Herzlich willkommen. Wir haben Donnerstag, den 11. Juni 2026. Hier ist der Kontrafunk mit seiner Live-Abendsendung 1820. Wir kommen zu unseren Themen. Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins auf 2,25%. Die Inflation macht der Notenbank erneut Sorgen. Aber höhere Zinsen treffen auch Unternehmen, Häuslebauer und Kreditnehmer. Ist das der notwendige Kampf gegen steigende Preise oder ein Risiko für die ohnehin schwächelnde Wirtschaft? Das besprechen wir mit Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Dann blicken wir nach Belfast. Nach einem versuchten Enthauptungsmord auf offener Straße verbreiten sich die Bilder weltweit. Es folgen Ausschreitungen, Angriffe auf Asylunterkünfte, es ziehen Gruppen aller Couleur durch die Stadt und zünden Autos und Mülleimer an. Und jetzt haben wir eine Debatte über die Frage, worauf richten Menschen ihren Fokus und vor allem die Medien ihren Fokus? Auf die Tat selbst oder auf die Reaktionen danach? Darüber spreche ich mit dem Journalisten Jan Karon. Außerdem schauen wir nach Berlin. Kanzler Friedrich Merz hat gestern Wirtschaft, Gewerkschaften und Koalitionsvertreter ins Kanzleramt geladen. Heute gab es seine Regierungserklärung im Bundestag und natürlich die Gegenrede. Welche Signale sendet die neue Regierung nach über einem Jahr im Amt? Wie rau wehte der Wind in der Debatte? Und was kann oder will die Regierung vor der Sommerpause überhaupt noch machen? Antworten dazu gibt uns unser Mann in Berlin, Frank Wahrlich. Und zum Schluss geht der Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika, die ja heute Abend beginnt. Noch bevor der Ball rollt, wird über Politik, Patriotismus und nationale Symbole diskutiert. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Silke Hasselmann. Das alles jetzt bei 1820. Ich bin Gernot Danowski. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr Zinsen fürs Sparbuch, höhere Kosten für Kredite und neue Sorgen für die Wirtschaft. Die Europäische Zentralbank hat heute ihren Leitzins auf 2,25% angehoben. Es ist die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2023. Die Notenbank reagiert damit auf die wieder steigende Inflation. Ausgerechnet die Energiepreise, angeheizt durch die Spannung im Nahen Osten, setzen die EZB unter Druck. Doch während die Inflation steigt, schwächelt gleichzeitig die Konjunktur im Euroraum. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ist dieser Zinsschritt die richtige Medizin gegen die Teuerung oder drohen Nebenwirkungen für Unternehmen, Häuslebauer und Verbraucher? Darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Oliver, schönen guten Abend.
Guten Abend, Gernot.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf 2,25% erhöht. Ist das die richtige Entscheidung, deiner Meinung nach?
Naja, die EZB, die Europäische Zentralbank, ist da wirklich in einer Zwickmühle. Sie kann eigentlich gar nicht anders. Sie hat sich vorgenommen, die Inflation zu begrenzen. Die darf nicht über roundabout 2% steigen. Sie ist aber jetzt im Euroraum auf 3,2% geklettert und das ist zu viel. Und wenn dann eine Notenbank wie die EZB ihre Glaubwürdigkeit behalten will, dann muss sie handeln. Und deswegen hat sie heute gehandelt. Sie hat die Zinserhöhung angekündigt und durchgeführt. Sie wird möglicherweise sogar noch eine machen. Und die Frage ist eigentlich gar nicht, ob es richtig war, sondern warum die EZB überhaupt erst in diese Lage gekommen ist.
Die EZB sagt, der Krieg im Nahen Osten hat die Inflation angeheizt. Stimmt das?
Das stimmt schon. Wir sehen ja überall, was passiert. Es ist vor allen Dingen Öl und Gas, also Energie, die teurer geworden ist. Es kommen aber auch Transportschiffe dicht durch die Straße von Hormuz und dadurch sind wieder Lieferschwierigkeiten entstanden. Aber vor allen Dingen bei der Energie ist es richtig schwierig geworden. Und Öl und Gas werden nicht nur gebraucht, um zu heizen und zu tanken, sondern Gas, Stickstoff ist ein wichtiger Produktionsfaktor für Dünger. Es gibt inzwischen schon Engpässe bei der Düngerherstellung. Und wenn man zu wenig Dünger hat, dann wächst auf den Äckern wiederum nicht genug und dann steigen die Lebensmittelpreise. Und so hat man also einen ganzen Rattenschwanz, der überall dazu führt, dass die Preise steigen und eben die Inflation auch gestiegen ist.
Okay, man kann sozusagen gar nichts dafür. Das war irgendwo anders zu suchen. Der Grund, die EZB ist dafür sozusagen nicht verantwortlich.
Naja, das ist sie eben doch. Und da genau beginnt die interessante Geschichte, die auch die EZB-Chefin Lagarde so nicht erzählt. Der Krieg im Nahen Osten, der erklärt zwar den Anstieg der Inflation, aber im Grunde genommen haben wir es mit einer sehr hartnäckigen Preissteigerung zu tun. Und dieser Krieg hat vielleicht jetzt nur noch mal die Spitze des Eisbergs gezeigt. Diese hartnäckige Preissteigerung oder Geldentwertung, die wir hier über Jahre schon gesehen haben, die liegt einfach daran, dass die Notenbanken weltweit und die EZB durchaus auch an der Spitze Geld künstlich billig gemacht haben. Wir haben es erlebt, dass wir in einem Zeitraum vor 5-6 Jahren noch vor der Pandemie mit Nullzinsen oder teilweise mit negativen Zinsen um die Ecke gekommen waren. Und wir haben es jetzt erlebt, dass wir eben bei 2% gelegen haben. Und das ist schon historisch gesehen alles andere als normal. Das ist total billig. Und wenn Geld total billig ist, dann führt es dazu, dass die Menschen sich gerne verschulden, dass die Staaten sich verschulden. Und genau das haben wir gesehen. Und genau das hat die EZB durch ihr billiges Geld in Gang gesetzt. Und die Folgen spüren wir jetzt.
Welche Illusion, und also diese Illusion wurde quasi durch diesen Zaubertrick letztendlich hervorgerufen, immer billiges Geld zu produzieren. Das rächt sich jetzt.
Das rächt sich jetzt genau. Wir haben gesehen, dass die Staaten sich verschulden. Sie haben Rettungsschirme gebaut. Wir haben diesen riesen Infrastrukturfonds, was ja auch eigentlich ein riesen Schuldenberg ist. Also die Staaten sind angehalten, Schulden zu machen, weil das Geld so billig ist. Und dann haben sie das getan. Und letztlich wurde das natürlich dadurch finanziert, dass die EZB das abgesichert hat, dadurch, dass sie Geld gedruckt hat. Zentralbanken können das, da stehen die Gelddruckmaschinen im Keller und das am Ende führt zu dem Geldmengenwachstum und das genau hat die Inflation jetzt angeheizt. Also die Finanzmärkte, die jahrelang darauf trainiert waren, dass das Geld billig ist, die erschrecken sich jetzt fürchterlich, weil die EZB festgestellt hat, huch, so lange können wir das Geld auch nicht so billig halten.
Was bedeutet diese Zinserhöhung eigentlich für dich und für mich, also ganz konkret für die Verbraucher am Ende der Nahrungskette, wenn man so will?
Ja, zunächst mal haben wir nicht die Zinserhöhung zu spüren bekommen, sondern was wir natürlich zu spüren bekommen an der Tankstelle oder eben im Supermarkt, ist die eigentliche Inflation. Es wird teurer. Wir klagen alle darüber, dass das Benzin teurer geworden ist. Und ich hatte es eben schon gesagt, die Lebensmittelpreise sind auch nicht verschont geblieben. Jetzt haben wir die Zinserhöhung und jetzt kann man sehr konkret sehen, wenn man einen Kredit haben will, wird in den nächsten Tagen schon sich diese Zinserhöhung auf die Kredite und die Kreditfinanzierungen auswirken. Und zwar in dem Sinne auswirken, dass wir dort Zinssteigerungen haben, also selbst uns auch unser Geld, wenn wir beispielsweise eine Baufinanzierung machen, nicht mehr so billig leihen können. Auf der anderen Seite, wer spart, wer ein Vermögen hat und das sicher anlegen will, der ist natürlich jetzt ganz gut bedient, denn auf Geld, auf Vermögen gibt es jetzt höhere Zinsen. Also wer sein Geld auf der Bank liegen hat, der kann davon ausgehen, wenn er es ordentlich anlegt und auch fest anlegt, dass er davon profitiert von dieser Zinserhöhung und auch höhere Zinsen kassiert.
Das Thema ist natürlich auch die Inflation. Man könnte jetzt auch schnippisch so ein bisschen sagen, die Inflation hilft den Staaten eigentlich. Sie können ihre Schulden auf diese Weise mehr oder weniger weginflationieren. Funktioniert das noch oder gibt es da auch eine Grenze?
Ja, das ist gar nicht mal so schnippisch, sondern das ist natürlich tatsächlich ein Mechanismus, der immer wieder eingesetzt hat. Wir können das in vielen Wirtschaftskrisen sehen, dass das Geld lange billig war, dass die Staaten davon profitiert haben, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn man, sagen wir mal, 1.000 Euro Schulden hat oder im Fall von Staaten halt viele Billionen Euro Schulden hat und der reale Wert des Geldes durch die Inflation sinkt, dann sind auch irgendwann diese Schulden nicht mehr so unerträglich hoch, sondern real gesehen sind sie deutlich, deutlich günstiger. Und das genau ist ein Mechanismus, auf den Finanzminister weltweit immer setzen. Und das genau ist aber dann auch die Aufgabe einer unabhängigen Zentralbank, dagegen zu steuern und das, was den Finanzministern attraktiv erscheint, eben so nicht geschehen zu lassen. Man muss sich vorstellen, Inflation wirkt ja wie eine versteckte Steuer. Sie wird nicht irgendwo im Parlament beschlossen oder man kriegt ein neues Gesetz und muss mehr Steuern zahlen, sondern sie greift direkt in unseren Geldbeutel. Und wenn wir eine Inflation haben von 3%, dann haben wir eben am Ende des Jahres 3% weniger realen Wert auf unserem Konto, wenn wir nicht irgendwie gegensteuern.
Die deutsche Wirtschaft geht absolut auf dem Zahnfleisch. Der österreichischen geht es nicht anders. Viele Unternehmer sagen jetzt, meine Güte, wenn die Zinsen jetzt steigen, wo kriege ich dann günstiges Geld her? Ich muss das doch in mein Unternehmen reinpushen, um zu investieren. Die würgen mir doch die Konjunktur ab. Haben Sie recht?
Ja, Sie haben schon recht. Die EZB hat auch ihre Wachstumsprognose inzwischen nach unten korrigiert, soweit man das noch kann. Sie war schon unter 1%, sie lag irgendwo bei 0,9%. Jetzt glauben Sie an 0,6% nach dieser Zinserhöhung. Da sieht man also, die Währungshüter wissen schon genau, was sie da anrichten. Aber was ist die Alternative? Auch ein Unternehmen oder ein Privatmann kann nicht darauf bauen, dass die Inflation ihm wirklich hilft, sondern am Ende frisst die Inflation Vermögenswerte auf. Und insofern ist ein höherer Zinssatz im Vergleich zu einer massiven Geldentwertung sicherlich das kleinere Übel.
Jetzt heben sich die Köpfe, alle gucken einmal in die Runde und wir fragen uns, wer trägt für die ganze Situation eigentlich die Verantwortung?
Naja, die Verantwortung wird eben von den Währungshütern sehr gern auf die Weltpolitik abgeschoben, aber in Wahrheit ist es ein Mischmasch. Es ist ein Melange aus einer leichtsinnigen Geldpolitik, die jahrelang beinahe dazu geführt hat, dass sich Staaten verschuldet haben, bis der Arzt kommt, und die man jetzt versucht, irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, irgendwie zurückzudrehen. Und das ist eben schmerzhaft und gerade in so einer Phase, wie du sie beschrieben hast, wo das Wachstum auch sehr schwach ist, ist das sehr, sehr gefährlich. Also es ist die Weltpolitik, klar, es ist der Krieg, auch klar, aber es ist auch ein gehöriges Maß an eigenem Verschulden dahinter.
Sagt Kontrafunk-Kollege und Wirtschaftsjournalist Oliver Stock. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Abend.
Ja, dir auch.
Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal an diesem Donnerstag. Ein Enthauptungsversuch auf offener Straße in Belfast. Die Tat wurde gefilmt, die Bilder verbreiten sich weltweit im Internet. Kurz darauf folgen Ausschreitungen, Angriffe auf Unterkünfte für Asylbewerber und brennende Autos. Und schon beginnt eine Debatte, die weit über Nordirland hinausreicht. Worüber sprechen Medien eigentlich zuerst? Über die ursprüngliche Gewalttat oder über die Reaktionen darauf? Die Frage ist nicht nur, was passiert ist, die Frage ist auch, wie darüber berichtet wird. Welche Ereignisse werden in den Mittelpunkt gestellt, welche eher an den Rand gedrängt und was macht diese Auswahl mit der öffentlichen Wahrnehmung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Journalisten Jan Karon. Schönen guten Abend.
Hallo, grüßen Sie sich.
Herr Caron, viele Menschen haben die Bilder aus Belfast gesehen, viele haben sie auch nicht gesehen, ganz bewusst, weil es einfach unfassbar brutal ist. Was unterscheidet diesen Enthauptungsversuch aus Ihrer Sicht von anderen Messerangriffen, über die wir regelmäßig berichten und lesen?
Er ist in seiner Extremität und seiner Gewalt, die zur Schau gestellt worden ist, einzigartig. Und es kommt etwas Zweites hinzu, er wurde live aufgezeichnet, Sie haben das Video angesprochen. Und die Verquickung aus der Tatsache oder die Vermischung, dass einerseits eben ein bestialisches Verbrechen zu sehen ist, dass ein Migranten aus dem Sudan dabei zeigt, wie er einen Menschen erst die Augen ausstechen will und dann enthaupten möchte. Das wurde ja festgehalten. Auf der einen Seite und eben die Möglichkeit, das wahrzunehmen, die Verbreitung des viralen Videos, die, glaube ich, löst etwas auf und zeigt so ein bisschen, dass diese gestreamten, auf Video festgehaltenen Taten, man hatte das in Deutschland beispielsweise beim Messerangriff in Mannheim auch, da gab es ja bei der Attacke auf Michael Stürzenberger und später den Polizisten Ruben Lauer ebenfalls einen Livestream. Aber das macht was mit den Menschen, weil es eben einfängt. Das fängt eine Realität ein, die sichtbar wird und radikalisiert Menschen im Angesicht dieser Bilder.
Sie haben auf X geschrieben, wir alle kennen inzwischen die Tat. Wir wissen, was passiert ist. Das eigentlich Interessante ist jetzt die mediale Verarbeitung. Warum ist das so? Was kommt da auf uns zu?
Aus meiner Sicht zeigt sich hier ein publizistisches Versagen. Also wenn man die deutsche Medienberichterstattung gerade in Mainstream-Medien mit wenigen Ausnahmen betrachtet, dann sieht man einfach einen Vertausch von Ursache und Wirkung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Medien, ich nenne jetzt beispielhaft mal den Spiegel, aber auch T-Online, sich immer auf die rassistischen oder rechtsextremen Ausschreitungen, Gewaltvorfälle, da wurden ja wirklich Autos und Häuser niedergebrannt, fokussieren. Und ich bin gar nicht dagegen, darüber zu berichten. Ich glaube, das ist ein gesellschaftspolitisches Anliegen und das muss berichtet werden. Und es gilt auch überhaupt nicht, diese Taten und diese Plünderungen und teils ist ja von Pogromen die Rede, zu verteidigen, ganz im Gegenteil, aber man muss chronologisch berichten und man muss verstehen, was Ursache und was Wirkung ist. Und die Ursache in diesem Fall ist eben dieser bestialische Mord, der in einer Reihe von Gewalttaten im Vereinigten Königreich steht und am Ende einer scheiternden Migrationspolitik steht und sich befindet. Und ich glaube, das gilt es einmal hervorzuheben, darüber muss gesprochen werden, denn die Tatsache, dass ein Sudanese, ein Nordiren, auf offener Straße enthaupten will, hat zweifelsohne Nachrichtenwert. Es hat aber nicht nur Nachrichtenwert, sondern es ist ein Phänomen, das hochpolitisch ist, weil daran geknüpft natürlich politische Entscheidungen waren. Zwischen Khartoum, der Hauptstadt im Sudan, und Belfast liegen 5.500 Meter Luftlinie. Der Mann hätte nach Ägypten, nach Tschad, nach Äthiopien, in den Südsudan umliegende Länder ausreisen können, um sich vor Krieg zu schützen. Er durchquerte aber, überspitzt gesagt, die halbe Welt, kam nach Frankreich, Irland, später Nordirland und wurde hier fast zum Mörder. Das zeichnet doch irgendwie ein politisches Versagen und sehr viele Menschen stellen sich im Angesicht dessen Fragen. Und ich beobachte eben, dass immer wieder über die eigentliche Ursache, die Verzweiflung der Menschen, das Scheitern der Migrationspolitik nicht oder nur beiläufig berichtet wird, während dann die Reaktion, die sehr wütende, die auf jeden Fall auch gewaltvolle Reaktion der Bevölkerung zentralen Nachrichtenwert hat. Und das halte ich für unlauter, das heißt, halte ich für unjournalistisch und ich glaube, damit schaufeln sich Mainstream-Medien überspitzt gesagt ihr eigenes Grab.
Dann gehen wir mal rein in das Versagen der Medien. Geben Sie uns mal konkret ein paar Beispiele vom Framing in der Berichterstattung. Welche Formulierungen aus Ihrer Sicht verzerren das Geschehen am krassesten?
Naja, also gehen Sie auf die Spiegelseite und Sie werden dort den Artikel, den großen Artikel zu Belfast lesen, rassistische Ausschreitungen nach Messerangriff in Belfast eskalieren. Woanders ist von Pogromen zu Rede. Bei T-Online schreibt Nicole Diekmann, die man ja auch als Kommentatorin kennt, der reichste Mann bezogen auf Elon Musk, der Welt als Brandbeschleuniger. All diese Berichte fokussieren also die Reaktion der Bevölkerung in Belfast, die, wie gesagt, einfach verzweifelt ist und eine Ohnmacht spürt, statt das Versagen der politischen Klasse, die es dazu hat kommen lassen, dass es zu diesem Delikt kommt. Und ich meine, das kann man ewig weiter fortführen. Ja? Das ist immer wieder das gleiche Framing, das auf Buzzwords setzt, also Rechtsextreme, Pogrome, rassistischer Mob, aber viel zu wenig auf die Tat hinter den Reaktionen. Also ganz überspitzt gesagt, ich glaube, nachrichtlicher Journalismus muss sich darauf fokussieren, dass ein eingereister Asylbewerber aus Afrika, der illegal in Nordirland war, einen Nordiren auf offener Straße zu köpfen versuchte. Das ist der Nachrichtenwert und daraus und dort sollte man zumindest mal anfangen, bevor man, sicherlich ist auch das richtig, auf die wütenden Reaktionen zu sprechen kommt. Das verweigern aber alle Medien. Erstens, weil es natürlich nicht ins eigene Weltbild passt und andererseits aber auch, weil es die Tat oder die Taten, die Ausschreitungen nicht relativieren würde, aber den Lesern und Zuschauern verständlich machen würde, warum sich diese Wut entlädt, warum die Menschen diese Verzweiflung spüren. Das heißt, ich glaube, das ist kalkuliert, dahinter steckt natürlich ein Kalkül und das ist im strengen Sinne natürlich auch ein Framing. Also die Realität wird verzerrt und in so einen Kontext gestellt, dass eben alles, was danach kam, zentralen Nachrichtenwert hat, während alles, was dazu geführt hat, ausgeschwiegen und ausgeklammert wird. Und darauf lasse ich mich nicht ein. Ich glaube, das gilt es zu benennen als Journalist.
Was es auch zu benennen gilt, ist natürlich auch die Wortwahl. Messerangriff, Knife-Incident. Das ist natürlich fast euphemistisch im Vergleich zu dem, was eigentlich wirklich passiert ist, oder?
Ja, absolut. Das ist etwas, worauf Sie auch anfangs schon eingespielt haben. Es handelt sich nicht um ein Knife-Incident, es handelt sich nicht um eine Messerattacke. Das war meines Wissens auch bei der Bild zu lesen. Sondern es handelt sich streng genommen um einen barbarischen Tötungsversuch, einen Enthauptungsversuch. Inzwischen ist auch bekannt, dass das Opfer, ein 40-jähriger Nordire, die Sehkraft verloren hat, weil der Täter, bevor er ja, mit seinem Gegenstand quasi zum Hals, zum Köpfen ansetzte, ihm die Augen ausgestochen haben soll. Und ich glaube, manchmal sind wir sensationslüstern, aber bei solchen Taten ist es zwingend notwendig, dass man einmal benennt, was da passiert ist, weil es eben einen sehr großen Unterschied auch in der öffentlichen Wahrnehmung macht, ob man das jetzt als ja, eine Messerstecherei oder einen Angriff, die man ja jeden Tag kennt, framed und bezeichnet, oder ob man einmal die Grausamkeit extrapoliert und sagt, hier ist etwas passiert, was eigentlich im Auswuchs der Barbarität so beispiellos und einzigartig ist, dass man sich dieses Video kaum anschauen kann und dass es natürlich eine neue Realität in Europa zeigt. Und das ist auch Teil der Wahrheit, dass ein ja, Schwarzafrikaner aus dem Sudan auf einmal auf einheimischen Europäern hockt und versucht, diese abzuschlachten auf der Straße. Das war nicht immer so und das ist auch nicht normal und das sollte auch kein Zustand sein, an den man sich gewöhnt.
Gleichzeitig erleben wir jetzt Gewalt gegen Menschen, die mit der ursprünglichen Tat gar nichts zu tun haben. Wie verhindert man, dass berechtigte Empörung in kollektive Schuldzuweisung umschlägt? Und jetzt könnte man natürlich seitens der Mainstream-Medien, die dieses Framing an den Tag gelegt haben, natürlich sagen, seht her, das passiert, wenn man nur über den Enthauptungsversuch spricht. Wir haben ja versucht, das Ganze zu dämpfen, dadurch, dass wir nicht darüber berichtet haben.
Nein, dass Medien über den Enthauptungsversuch sprechen, ist überhaupt kein Problem, weil es Nachrichtenwert darin gibt. Wenn man sich aber ernsthaft die Frage stellen will, wie man so Zustände verhindert, dann muss man an die Politik rangehen. Und deswegen glaube ich auch, dass sich die Wut, die sich jetzt in Belfast entlädt, sich eigentlich gegen die Falschen richtet. Ich habe gestern Bilder gesehen von Leuten, die Jahre, Jahrzehnte in Belfast auf der Straße, die betroffen waren, lebten und ihr Hab und Gut verloren. Und natürlich macht mich das auch betroffen. In der Tat ist es aber so, dass dahinter ein Versagen der politischen Klasse steht und deswegen die Wut eigentlich nach oben zur Politik kanalisiert werden müsste. Die Menschen fühlen sich aber, wie ich sagte, ohnmächtig. Sie wissen nicht mehr weiter. Und wenn man das verhindern will, muss man einerseits in der politischen Kommunikation und in der Art und Weise, wie man als politische Klasse, als Premierminister, als Bezirks- und Regionalpolitiker auftritt, sich diesen Sorgen annehmen. Das würde bedeuten, dass man von dem ganzen Framing von rechtsextremen Menschen, die diese Zuwanderungspolitik nicht wollen und sich dagegen wehren, abweicht. Man muss aber auch politische Entscheidungen korrigieren. Und die europäische Migrationspolitik, ich habe es ja eingangs genannt, die zulässt, ja, dass Schwarzafrikaner aus der dritten Welt auf einmal in Nordirland Augen ausstechen, ist eine ja, Zuwanderungspolitik, die scheitert und die nur ein Land führen kann, das seine eigenen Interessen nicht mehr definieren kann. Das heißt, diese Einreisen müssten gestoppt werden. Es müsste eine viel, viel strengere Rückführungspolitik gehen. Und man müsste sich ehrlich machen und sagen, dass man hier Zustände, übrigens auch demografischer, aber auch krimineller Natur, zugelassen hat, die massiv korrigiert werden und rückabgewickelt werden müssen. Und das ist ein Prozess, den man ja besser schnell als langsam beginnt, weil Zustände wie in Belfast werden sich auch in anderen europäischen Städten wiederholen, wenn man keine Einsicht zeigt und keine Korrektur vornimmt.
Es ist ein mediales Thema. Es schlägt europaweit Kreise. Die Menschen haben vor allem über X darüber erfahren. Gerade X steht aber seitens der britischen Regierung jetzt massiv unter Druck. Ist das die Antwort auf die Problemursache? Also wir schaffen die Berichterstattung aus der Welt und damit das Problem selbst?
In jedem Fall ist X ein sehr unbequemes Medium für diese britische Regierung, weil man sieht, dass in solchen Lagen auf einmal ein berechtigtes Interesse in Berichterstattung, Analysen, Kommentare, Recherchen mündet, die es sonst nicht gegeben hätte. Sie müssen sich vorstellen, diese Tat hätte vor 20 Jahren, als es Smartphones, X und ja auch das Internet in der jetzigen Form nicht gab, keine Beachtung gefunden. Sie wäre womöglich auch im Regionalteil von Zeitungen und im Panorama berichtet worden, wo nur die wenigsten darauf aufmerksam geworden wären. Jetzt hat man aber eine Gegenöffentlichkeit mit ja, zahlreichen, wie gesagt, Kommentatoren, Analysten, Accounts aus aller Welt. Einige davon leisten der ganzen Sache auch einen Bärendienst, indem sie Falschinformationen vermeiden. Sehr viele aber tragen dazu bei, dass das aufgeklärt wird, wie gesagt, analytisch eingeordnet wird, sich daran politische Entscheidungen und Weichenstellungen anschließen können. Und ich glaube, dass diese Art der Gegenöffentlichkeit, die eben sagt, uns ist das nicht egal und für uns ist das kein Kriminalitätsdelikt wie jedes andere. Und die sagt, natürlich fordern wir auch Rechenschaft ein von den Politikern, extrem wichtig ist und inzwischen eine Dynamik hat, wo sich auch politische Entscheidungsträger nicht mehr wegducken können. Ich meine, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, aber Keir Starmer hat, glaube ich, noch am selben Abend das Wort auf X ergriffen und gesagt, dass er, glaube ich, die bestialische Tat verurteilt, weil er das Video gesehen hat, weil er die Reaktion sah und weil erst vergangene Woche der ganze Fall von Henry Novak, also einem jungen Mann, der, ja, das ist jetzt zu lang, das zu erklären, aber ebenfalls Opfer einer Messerattacke wurde, dazu geführt hat, dass ganz viele Leute ihn kritisierten, dass er lange das Wort nicht erhob. Und in der Korrektur der Reaktion und in der Art und Weise, dass Starmer dann schnell Wort ergriffen hat, sieht man, glaube ich, dass ja, politische Entscheidungsträger inzwischen Getriebene von der Gegenöffentlichkeit sind und das eine sehr wichtige Entwicklung in unserer demokratischen Gesellschaft ist.
So schlimm der Grund unserer Diskussion auch immer ist, es besteht ja eigentlich auch eine Chance jetzt für alle Medien, etwas richtig zu machen. Was passiert, wenn die Mainstream-Medien aber in ihrer Berichterstattung weiter falsch abbiegen? Wird die Sache weiter eskalieren?
Die Sache wird weiter eskalieren, wenn die Menschen in Belfast und in anderen Orten des Vereinigten Königreichs weiterhin das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden und dass politische Entscheidungen der Migrationspolitik gegen ihre Interessen getroffen werden. Ich glaube, in der medialen Berichterstattung, da braucht man sich nichts vorzumachen, sieht man dieses Versagen seit Jahren und Jahrzehnten. Und ich habe diesen Thread auf X oder diesen längeren Text geschrieben, weil es eben inzwischen so vorhersehbar ist. Man kennt das ja nach so einem eingeübten Drehbuch. Wissen Sie, also wenn in Deutschland diese Attacken passieren, dann sind das ja genau die gleichen Mechanismen, die greifen, dass es eine Leugnung gibt, dass es eine Art von Brandmarkung gibt, dass es diese Superlative gibt. In Deutschland schließt sich meistens noch peinlicherweise die ja vielbeschworene Demo gegen rechts an die ganze Sache an. Also das ist ja auch inzwischen so ein Treppenwitz der Geschichte, dass nach jedem schweren, teils islamistischen Attentat in deutschen Städten, die Omas gegen rechts aus allen Ecken kriechen und dagegen protestieren. Aber das ist alles quasi ein koordiniertes Skript. Man hat das Gefühl, wir sind in einer Zeitschleife und es wiederholt sich alles und wir kennen das. Und deswegen glaube ich nicht, dass man auf Mainstream-Medien hoffen muss. Natürlich sollte man sie kritisieren und wie ich sagte, auch Verantwortung einfordern, weil diese Medien immer noch sehr viele Leute erreichen. Aber inzwischen ist man selbst die Öffentlichkeit, die man sein will. Und dafür ist X eben ein zentrales Werkzeug. Aber ja, auch Medien rechts des, sage ich mal, zentristischen politischen Spektrums machen da ihre Arbeit inzwischen sehr gut. Ich habe gestern eine ganze Zahl von Kommentaren gepostet. Und in dem Sinne ist das natürlich eine Veränderung, die langsam Einzug hält, wo man aber sieht, es hat sich etwas verändert im Vergleich zur Berichterstattung und der Öffentlichkeit von vor 5, 7 oder 10 Jahren.
Sagt der Publizist und Journalist Jan Karon und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und beste Grüße. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
very special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here.
Perfect. 18:20 ist hier am Donnerstag unser Live-Abendjournal im Kontrafunk. Zwei politische Termine prägen derzeit die Berliner Debatte. Gestern hat Bundeskanzler Friedrich Merz Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften und Koalition ins Kanzleramt geladen, um über den wirtschaftlichen Kurs und anstehende Reformen zu beraten. Heute folgte dann die Regierungserklärung im Bundestag, offiziell mit Schwerpunkt Europa und Außenpolitik. Aber natürlich ging es auch um die Frage, wie handlungsfähig die neue Bundesregierung innenpolitisch ist. Was ist von beiden Terminen zu erwarten bzw. zu halten? Welche Signale sendet die Regierung? Und wie viel Zeit bleibt bis zur Sommerpause dafür konkrete Ergebnisse? Fragen über Fragen. Ich hoffe, er kann sie uns beantworten. Unser Mann in Berlin, Frank Wahrlich. Grüß dich, Frank.
Ja, guten Abend, Gernot.
Beginnen wir mal mit dem Treffen im Kanzleramt. Was ist nach den Gesprächen mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Koalitionsvertretern eigentlich tatsächlich neu jetzt?
Die Frage wird sich einfach beantworten lassen. Nichts Neues. Man hat im Bankettsaal, das ist der angenehmere Saal im Bundeskanzleramt, über 3,5 Stunden zusammengesessen. Das Essen war sicherlich sehr gut. Die Gespräche waren sehr gut. Das hat der Kanzler heute im Bundestag gesagt. Und man hat sich verabredet, dass man sich wieder verabredet und sich auf den Weg macht, anstehende Reformen zu diskutieren. Und zwar mit Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern. Dabei haben wir eigentlich seit weit über einem Jahr eine Regierung, die diese Probleme in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Rentenpolitik, in der Pflegepolitik, in der Gesundheitspolitik kennt von Anfang an, aber nichts gelöst hat. Aber da gibt es diesen Spruch, den ich heute im Bundestag wirklich bis zum Überdruss gehört habe. Wir haben auf den Weg gebracht. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben über den Weg gerungen. Also alle Variationen, die es zu Weg und Pfad gibt, wurden heute benutzt, um zu beschreiben, was im Kanzleramt passiert ist, nämlich, dass man sich getroffen hat. Und im Augenblick sind ja auch die Leute sind ja nicht extra nach Berlin gekommen, um zum Kanzler in den Bankettsaal des Kanzleramtes zu gehen, sondern die sind ja in Berlin. Berlin hat im Augenblick seine Festsaison, da ist jeden Abend eine Veranstaltung von Verbänden, von Medienvertretern, von Landesvertretungen, von Botschaften. Also die Leute waren sowieso alle da und haben sich für 3 Stunden zusätzlich getroffen.
Okay, und es ist nicht nur so, dass man sich auf den Weg machen möchte gemeinsam oder etwas auf den Weg bringen möchte, sondern es kommt einem auch so ein bisschen vor wie so eine Talkshow, ja? Weil der Kanzler, der sprach davon, man ist miteinander im Gespräch, ja, also dieses Reden, das ist, bedeutet das noch Positionen ausloten oder bereits Vorbereitung konkreter Gesetze oder ist es tatsächlich einfach nur ein Gerede?
Naja, wenn man als Regierung nicht regieren will und nicht das macht, wofür man gewählt ist, nämlich Gesetze zu machen, die im Parlament einzubringen und zu diskutieren, dann kann man sagen, wir wollen alle mitnehmen. Bis man alle mitgenommen hat, dann gibt es noch sehr viel Redebedarf. Da vergeht der Sommer 100 pro und man ist im Herbst auch noch im Gespräch. Und ein bisschen hatte ich den Eindruck, es galt zu vermitteln, wir unterhalten uns und der Kanzler sagte, er möchte eine wohlwollende Begleitung und auch die Bürger sollten mitmachen und sich unterhaken. Wenn ich die Rede gehört hätte, ohne zu wissen, wann die gehalten worden ist, die hätte auch vor Monaten oder einem halben Jahr gehalten worden können. Da hat sich nichts Wesentliches geändert.
Bitte entschuldige, wenn ich darauf rumreite, aber so eine Regierung, die hat ja jetzt nicht mehr zu reden, die hat ja jetzt einfach zu handeln. Warum trifft man sich dann trotzdem?
weil man offenbar nicht in der Lage ist, gemeinsam zu handeln. Da sagte ja auch von der SPD heißt es, wir sind ja auch mit einverstanden, dass wir reformieren müssen und dass dieser Staat wieder Wachstum produzieren muss. Aber, jetzt kommt das, es muss gerecht zugehen. Wenn Gewerkschaften und Sozialdemokraten im Augenblick von Gerechtigkeit sprechen, heißt das Steuererhöhungen und Belastungen für diejenigen, die noch belastet werden können. Da geht es um Erbschaftssteuer, da geht es um Vermögenssteuer, da geht es um Steuern für Spitzenverdiener, da geht es auch um Leistungskürzungen für diejenigen, die in die Systeme einzahlen, um bestimmte Leistungen zu erhalten. Also es war auch ein Beleg dafür, dass man im Grunde nicht weiterkommt und sagt, dann schieben wir das in die Sommerpause und schieben es noch ein bisschen weiter und sehen, was wir dann machen können.
Mhm. Kommen wir zur heutigen Regierungserklärung. Die Rede von Friedrich Merz war europapolitisch angekündigt. Welche konkreten Aussagen oder Initiativen sind bei dir da hängen geblieben? Was waren so die zentralen Botschaften?
Naja, alles wird gut, das war eine Botschaft. Die andere Botschaft war, die Ukraine bekommt Unterstützung von den Europäern oder auch von den Deutschen, solange wie es nötig ist, denn die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit und da sind einige Milliarden unterwegs. Aber was mich überrascht hat, war, dass Friedrich Merz sagte, und wir bringen die Ukraine näher an Europa, es soll ein EU-Kommissar geben aus der Ukraine, es sollen Abgeordnete aus der Ukraine in das Europäische Parlament aufgenommen werden, allerdings noch ohne Stimmrecht. Das ist etwa so, als ob man jemanden, der eigentlich auf Sozialhilfe lebt, in sein eigenes Haus reinholt und sagt, also du kannst machen, was du willst, es wird dir bald gehören, du musst keine Gegenleistungen erbringen, aber wir nehmen dich mal auf. So ein Mieter bekommt man auch bei schlechtestem Verhalten nicht mehr aus seiner eigenen Bude mehr raus. Das hat mich wirklich überrascht.
Was sagt Merz zum Thema Finanzierung des EU-Haushalts? Gibt es neue Schulden darüber oder nicht?
Ach, er sagte, man muss der Europäischen Union auch sagen, dass da ein bisschen Bürokratie abgebaut wird. Das würde schon was einsparen. Man muss denen auch sagen, dass es keine neuen eigenen Schulden gibt. Aber das war alles so verhalten, dass er das eben sagte in seiner europapolitischen Rede. Aber ob das tatsächlich so gemeint ist und ob das dabei rauskommt, dass man der Frau von der Leyen irgendwie die Finanzkanäle etwas enger machen will, das ist wirklich ein fettes, fettes Fragezeichen.
Mhm. Auch die AfD nutzt die Themen Sozialpolitik, Wirtschaft und Migration für scharfe Kritik. Alice Weidel hat auf die Regierungserklärung danach unter anderem in ihrer Rede so reagiert.
Diese Regierungserklärung war der Abgesang eines Gescheiterten. Herr Merz, Ihre eigenen Leute diskutieren schon über Ihre Ablösung, aber Sie singen Loblieder auf sich selbst. Zu den Fakten. Der Arbeitsmarkt kippt. Eine 500.000 Jobs hat die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr verloren. Alle 20 Minuten fällt ein Unternehmen dem Insolvenz-Tsunami zum Opfer. Die Industrieaufträge brechen doppelt so stark ein wie erwartet. Der industrielle Kern schmilzt. Hohe Steuern und Energiekosten, Bürokratie und Planwirtschaft strangulieren die Basis unserer Wirtschaft, während der Staatsapparat immer weiter wächst. Der Exodus der Industrie ins Ausland grenzt an eine Massenflucht. Mit den Unternehmen und den Jobs gehen die Menschen. In ihrem ersten Jahr im Amt sind so viele deutsche Staatsbürger ausgewandert wie nie zuvor.
Das war also die Reaktion von Alice Weidel auf die Regierungserklärung. Wie hast du die Rede im Gesamten wahrgenommen und vor allem, wie haben denn die Herren und Damen auf der Regierungsbank so dreingeblickt?
Ja, die haben dreingeblickt. Die schauten nicht zu Alice Weidel, sondern die guckten geradeaus. Und die wissen ja, dass die Kameras angeschaltet sind und das Übertragen. Da wurde auch im Grunde keine Miene verzogen. Man kann sagen, sie saßen versteinert da. Die haben nicht sich miteinander unterhalten oder irgendwie empört gewirkt, sondern die haben das über sich ergehen lassen. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der sagte einmal, als die Mikros angeschaltet waren, aber er nicht wusste, dass sie angeschaltet waren, über eine vorherige Rede von Alice Weidel, eins muss man ihr lassen, das war die beste Rede. Und das war auch eine Rede, wie es von der Opposition kommen sollte, dass man eine Gegenrede macht, dass man Gegenargumente hat. Und das hat sie vorgetragen und hat eigentlich den Finger auf die Probleme gelegt, dass Probleme nicht gelöst waren, dass Migration weiter da ist, dass diejenigen, die dieses Land am Laufen halten, wie es so schön heißt, dass die eigentlich mit ihren Geldern immer weniger von diesem Staat haben und letztendlich das Vertrauen der Bürger in diesen Staat sinkt. Alice Weidel bekam für ihre Rede Standing Ovation, was auch nicht so häufig passiert. Und man merkte bei den anderen Fraktionen, wie gehen die damit um, weil die Debatte im Bundestag heute über anderthalb Stunden. Die ging auch um Europa ein bisschen, aber die ging hauptsächlich um die AfD. Und da merkt man, die AfD wirkt, sie hat Einfluss mit ihren Argumenten und man versucht sich der AfD zu entledigen. Und da gab es eine Reihe von Beschimpfungen, wo man zwischendurch durchaus mal schlucken konnte.
Ja, das ist interessant, zumal die AfD ja in keiner Regierung ist, aber anscheinend spricht jeder über sie. Medien schreiben auch, eigentlich ging es nur um die AfD und gar nicht mehr so groß um die Inhalte. Also ist das das, was du als AfD wirkt bezeichnest?
Ja, ja. Und man sah ja auch bei dieser Ukraine-Debatte, Ukraine war natürlich ein Thema über Krieg und Frieden, über eine Kriegstüchtigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hat auch Friedrich Merz gesprochen und andere Redner. Und da sagte jemand von der CSU zur AfD gewandt, naja, sie verstehen sich ja so gut mit Putin und werfen sich dem zu Füßen. Und sie sollten der Ukraine dankbar sein, dass die uns den russischen Bären vom Leib hält. Das ist natürlich eine Sprache und Sprachbilder, als ob russische Panzer kurz davor wären, über den Pariser Platz durchs Brandenburger Tor zu fahren. Das versuchte man auch zu machen und man erinnerte sich gar nicht daran, dass es durchaus Gespräche gegeben hat. Der letzte deutsche Politiker, der mit Putin redete, hieß Gerhard Schröder und der ist in der SPD und der bekam auch von der linken SPD-Seite Zuspruch, dass er versuchte, mit Putin über diesen Krieg zu reden, der sich mittlerweile zu einer Blutmühle entwickelt hat und weiter finanziert wird von Deutschland und von Europa.
Wenn wir jetzt auf die nächsten Wochen schauen, was ist bis zur Sommerpause politisch noch realistisch und woran wird man messen können, ob diese Regierung tatsächlich ins Handeln kommt?
Naja, vielleicht, dass man irgendein Gesetzesvorhaben durchs Kabinett bringt. Also ein Gesetz wird erstmal gesagt, wir machen ein Gesetz. Dann wird dieses Gesetz gemacht, abgestimmt unter diesen einzelnen Fraktionen und Ministerien und dann bekommt es im Kabinett einen Haken dran, dann geht es in den Bundestag. Aber wir sind bei keinem dieser Gesetze so weit, dass es im Kabinett beschlossen werden wird, weil man gar nicht weiß, was soll drinstehen bei Pflege, bei Sozialgesetzgebung. Es wird, glaube ich, nichts geben, sondern wir werden eine Reihe von Sommerfesten noch haben, im Grunde in den Parlamentswochen. Es sind noch 2,5 Parlamentswochen. Da ist sehr viel auf dem Berliner Parkett los und auch das kann ganz lustig sein, wie eben auch eine Fahrt mit einem Raddampfer auf dem Tegeler See. Da waren auch alle Politiker dort und haben sich gut verstanden. Ich glaube, man versucht, Zeit zu gewinnen, weil es eine berechtigte Furcht gibt, dass bei den nächsten Wahlen, das ist am 6. September in Sachsen-Anhalt, dass da für die etablierten Parteien durchaus sowas wie eine Katastrophe rauskommen könnte. Und die Sommerpause beginnt am 11. Juli und endet am 9. September, also nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, man versucht bis dorthin bella figura zu machen, gute Laune zu verbreiten und immer miteinander zu sprechen, dass es Gesprächsbedarf für das nächste Gespräch noch gibt und man sagen kann, wir sind auf dem richtigen Weg und wir ringen um den richtigen Weg und wir haben fast den richtigen Weg bis zur nächsten Biegung geschafft und wir schaffen das. Und Friedrich Merz, der Kanzler, sagte auch, wir können das. Nur was alles darunter zu verstehen ist, was er alles kann, großes Fragezeichen.
Und mit einem leichten Augenzwinkern darf ich vielleicht noch hinzufügen, man möchte sich als Regierung wahrscheinlich diesen wunderbaren Fußball-Weltmeisterschaftssommer doch nicht durch diese böse Politik versauen lassen. Lieber Frank, danke für die Einblicke. Ganz liebe Grüße nach Berlin.
Gerne, gerne, Gernot.
Liebe Hörer, heute Abend beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Um 21 Uhr spielt Mexiko gegen Südafrika. Es ist alleine deswegen schon eine besondere WM, weil natürlich die USA und Trump in der Kritik stehen. Die Schweizer Spieler haben schon wieder mal den Albaner Adler in die Kamera gezeigt. Die Österreicher freuen sich, dass sie gegen Weltmeister Argentinien spielen dürfen. Und nach dem peinlichen deutschen Aus in Katar vor 4 Jahren versucht man sich seitens des DFB dieses Mal auf den Sport und nicht auf politische Gesten zu konzentrieren. Deswegen muss die Politisierung eben in der Heimat nachgeholt werden. Dieses Mal geht es dem ohnehin schon zarten Gewächs Patriotismus und Schwarz-Rot-Gold an den Kragen. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Silke Hasselmann.
In Deutschland bloß keine ungetrübte Vorfreude aufkommen lassen, gar so etwas wie Nationalstolz, müssen Sie sich bei dem deutsch-französischen Fernsehkultursender Arte gedacht haben. Jedenfalls haben sie unmittelbar vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eine Dokumentation unter dem Titel ausgestrahlt »Flagge auf der Brust, Fashion oder Patriotismus?« Als würde es nicht reichen, schon mit dem Filmtitel einen blödsinnigen Gegensatz zu konstruieren, deuten Autor und Sender kurzerhand das Sommermärchen der 2006er WM in Deutschland nachträglich zu einem klirrend kalten Albtraum um. Regisseur Juri Sternburg, der in seinem Film eine kommentierende Hauptrolle spielt, zeigt unter anderem Bilder von den damaligen Public-Viewing-Fanmeilen in Berlin und anderen Städten, besucht bei bestem Sommerwetter von heiteren Fans aus aller Welt, geprägt aber vor allem von einem Meer an deutschen Fahnen, zu sehen auch jede Menge Hüte, Schals, Trikots und Streifen auf den Wangen von glücklichen Kindern, Männern und Frauen in den deutschen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold. Was das gewesen ist? Für den Arte-Reporter Partypatriotismus, was fast noch harmlos klingt. Aber der Mann arbeitet sich an dem deutschen Patriotismus ab, der sich 2006 zum ersten Mal seit Kriegsende 1945 gezeigt hat, weil er sich ohne Verdacht auf Geschichtsvergessenheit und Wiederbelebungsversuche der nationalsozialistischen Ausprägung zeigen durfte. Wer vor 20 Jahren in Deutschland gelebt hat und alt genug gewesen ist, um die Stimmung mitzubekommen, der kann sich nicht ernsthaft anders daran erinnern. Und zwar völlig egal, ob damals Fußballfan gewesen und am Turnierverlauf interessiert oder nicht. Die Welt war tatsächlich in einem freundlichen und im besten Sinne selbstbewussten Deutschland zu Gast, dessen Bevölkerung selbstverständlich frühere Gräueltaten der Vorfahren nicht vergessen, sich aber auch nicht mehr psychotisch zu Land und seinen Symbolen verhalten wollte, die immerhin auf eine zutiefst demokratische Freiheitsbewegung zurückgehen. Doch der Arte-Kollege weiß mehr. Natürlich verbindet Fußball auch, hören wir ihn in seinem Machwerk sagen, aber genauso gab es pogromähnliche Zustände in ländlichen Gebieten. Nachdem Deutschland gegen Italien rausgeflogen ist, wurden Pizzerien angegriffen, wurden Menschen durch die Straße gejagt. Gut, auch auf Nachfrage etwa des Nachrichtenportals Nios kann Arte keinerlei Belege für diese ungeheuerliche Behauptung vorlegen. Das erinnert uns doch irgendwie an die berühmt-berüchtigte Hetzjagdbehauptung von Bundeskanzlerin Merkel, die ihrer Meinung nach 2018 in Chemnitz auf Ausländer stattgefunden haben soll, was der damalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen allerdings zunächst mangels Beweisen intern, dann auch öffentlich bestritten hatte. Doch an dieser journalistischen Unredlichkeit stört sich Arte ebenso wenig wie an Juri Sternburgs steiler These, der damalige Partypatriotismus und ein positives Nationalgefühl hätten zu Pegida und zur AfD geführt. Auch das ein Zitat. Wobei, vielleicht hatte die 2006 regierende Bundeskanzlerin Merkel von der CDU damals schon ähnliche Gedanken und deshalb beschlossen, fortan möglichst wenig mit Nationalstolz in Verbindung gebracht zu werden. Warum sonst sollte sie am Abend der wiedergewonnenen Bundestagswahl 2013 dem feiernden, fähnchenschwenkenden Parteifreund auf offener CDU-Bühne und vor laufenden Kameras genau diese Deutschlandfahne entrissen und sie mit angewidertem Gesicht weggeworfen haben? 2013, Gründung der Partei Alternative für Deutschland. Klingelt da was? Ansonsten, wo ist Bärbel Baas, wenn sie sich wirklich mal nützlich machen könnte? Etwa als Stil- und Farbberaterin der deutschen Fußball-WM-Delegation. Denn als die in Frankfurt-Main in die Lufthansa-Sondermaschine stieg und diese in North Carolina, USA wieder verließ, hätte auch der Spitzensozialdemokratin auffallen können, dass das Ganze irgendwie, nun ja, einheitsgrau, fast hätte ich gesagt einheitsbraun wirkt. Denn egal in welcher Form und Größe, kein Schwarz-Rot-Gold nirgendwo, keine Deutschlandfahne, kein Deutschlandfähnchen, auch keine sonstige Spur von Nationalfarben an Gangway, Transportmittel, Reiseteilnehmern. Alles angestrichen oder angezogen in blau-beige-grau. Schade, dieses modische Understatement auf großer Mission, während sich zum Beispiel die norwegische Nationalmannschaft als Wikinger inszenierte, die türkische Delegation in großen Reisebussen in rot-weißer Nationalfarbe zu ihrem Flughafen fuhr und auch andere Teilnehmerländer ihre Teams mit sichtbaren Zeichen von Nationalstolz auf die Reise in die USA, nach Mexiko oder Kanada entsandt haben. Immerhin auf dem Rasen wird sich die deutsche Elf in ihrer Zusammensetzung längst bunt und vielfältig anders präsentieren. Zu dieser Weltmeisterschaft findet Schwarz-Rot-Gold vergleichsweise viel Raum auf den Spielertrikots. Wobei, leider konnte sich Adidas mit einem ästhetisch recht hässlichen, breit gezackten Designentwurf beim Deutschen Fußballbund durchsetzen. Für viele Fans vermutlich kein annähernd so großes Problem wie die horrenden Preise für die Leibchen. Verbuchen wir diese Anmutung also einfach unter Rache des deutschen Herstellers dafür, dass sich der DFB künftig von einem US-amerikanischen Unternehmen ausrüsten lässt. Und gönnen wir ansonsten jedem, der es mag, seinen Stolz auf die deutsche Fußballnationalmannschaft zu zeigen, mögen die Nagelsmann-Kicker Gründe dafür liefern.
Das war der Kommentar des Tages zur WM von Silke Hasselmann, zur deutschen Heim-WM 2006, die unter dem Motto »Die Welt zu Gast bei Freunden« stand und die wird uns nun madig gemacht. Von der Welt zu Gast bei Freunden kommen wir zum abendlichen Programm im Kontrafunk. Um 20 Uhr hören Sie nämlich Bernhard Lassahn mit »Unter Freunden«. Der widmet sich passend zu der vorausgegangenen Frage, dürfen wir unser Land und unsere Heimat eigentlich noch gut finden und das auch zeigen, der Frage, haben wir überhaupt noch eine Heimat oder nur noch eine Erinnerung daran? Unter Freunden um 20 Uhr hier im Kontrafunk. Das war's mit der Sendung für diesen Donnerstagabend. Ich darf mich an dieser Stelle bei meiner 1820-Mannschaft bedanken. Redaktionelle Leitung hatte Max Stadler, Technik und Produktion Jörg Reinke, Nachrichten Marcel Jopper. Ich bin Gernot Donowski. Danke fürs Zuhören, liebe Hörer. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.